Neue Folge im Produktwecker-Podcast. Unser Thema heute: KI im UX-Research, Heilsbringer oder gut getarnte Abkürzung. In dieser Folge schauen Dominik und Tara Bosenik darauf, wie Product Owner zwischen Zeitdruck, Entscheidungsdruck und Hype unterscheiden können, wo KI wirklich hilft und wo sie nur schneller, scheinbar saubere Reports produziert. Wir wünschen dir viele interessante Impulse mit dieser Episode.
Oh nein, es ist schon wieder so eine Folge. Und ja, es geht um KI. Aber diesmal wollen wir uns dem Thema widmen, wie man KI-gestützt UX Research machen kann. Weil wir wissen, es ist nichts besser als eine informierte Entscheidung. Damit wir heute möglichst viele gute Informationen rauskriegen aus dieser Folge, bin ich nicht alleine, weil ich hätte nicht das Wissen, das dafür notwendig ist. Aber ich habe Tara bei mir. Hallo Tara.
Hallo Dominik.
Schön, dass du heute da bist. Und ich weiß, du bist eine Expertin für dieses Thema. Jetzt weiß es vielleicht da draußen nicht jeder. Magst du dich einmal kurz für all diejenigen vorstellen, die dich vielleicht doch noch nicht kennen sollten?
Total gerne. Genau, Tara Bosenik mein Name. Ich habe vor 26 Jahren eine der ersten UX-Research-Agenturen in Deutschland gegründet, namens Values. Und über einige Wege, Verkauf an GfK, wieder rausgelöst, machen wir jetzt dasselbe wie vor 26 Jahren. Soliden UX-Research.
Sehr gut. Dann lass uns auch genau mit dem Thema UX Research einspringen, weil KI als Thema ja echt in vielen Bereichen gerade unglaublich präsent ist. Es ist so, finde ich, so eine Mischung aus Hype, aber auch Skepsis. Ich merke selbst, dass ich mittlerweile bei KI ganz im Allgemeinen, ich nutze das sehr viel, aber ich werde auch langsam ein Kritiker, aber eher wegen dem Hype, nicht wegen der Technik selbst. Was ist dein Eindruck, wie ist so der aktuelle Stand rund um das Thema KI, gerade bei UX Research?
Tja, also ich mache ungefähr ein bis zweimal die Woche KI-Workshops mit UX-Teams und da stehen quasi die gängigen LLMs wie Gemini, Claude, Mistral oder ChatGPT ständig auf dem Prüfstand. Und in den Workshops sind viele Menschen, die wie ich dann ungefähr 10-mal begeistert sind und aber auch 10-mal bodenlos entsetzt, weil die Dinger nämlich total coole Sachen machen können, aber auch ganz schön viel Scheiß.
Oh, das klingt vielversprechend. Lass uns positiv anfangen. Was sind denn gute, also vor allem aktuell gut funktionierende Use Cases, gerade auch so vielleicht für Product Owner, für Produktteams und so weiter, KI-gestützten UX-Research durchzuführen?
Also das, was die Dinger wirklich gut können und sind ja Sprachmodelle, ist formulieren. Also ob es jetzt UX-Writing ist, Leitfäden formulieren, Fragen gut formulieren, Screener formulieren, das funktioniert alles super. Also solange noch nichts analysiert werden muss. Und ja, also da kann man ziemlich viel erreichen und man kann sich ja auch Assistenten bauen und das in Projekte einbinden und damit wirklich eine Arbeitserleichterung erreichen, die seinesgleichen sucht. Ach so, und was einige, insbesondere Claude, seit einiger Zeit schon kann und davon, also seit ein paar Wochen, und davon bin ich heillos begeistert, ist auf Basis eines hochgeladenen Layouts in PowerPoint richtig gute Charts zu erstellen. Also das begeistert mich seit einigen Wochen und das beschleunigt meine Arbeit extrem.
Ich glaube, Beschleunigung ist ja eine der zentralen Versprechen, die wir ja eigentlich mit KI-Tools und so weiter gerade haben. Und als Product Owner kenne ich das, dass man immer sehr viel Zeitdruck hat, so ein bisschen Priorisierungsdruck und vor allem auch Entscheidungsdruck, was ich da am Ende ja auch machen will. Was wäre so ein ganz möglichst konkreter Use Case, der mir als Product Owner helfen würde, KI-gestützt gutes UX-Research durchzuführen?
Der größte Hebel, der am meisten Zeit frisst, ist ja hinten die Analyse und Berichterstellung. Also wenn wir uns den Prozess mal angucken, wenn man es gewohnt ist, Research zu machen, schreibt man einen Screener schnell, man schreibt einen Leitfaden schnell, vor allen Dingen muss da ja auch viel Hirnschmalz rein und die Interviews, würde ich im Moment noch nicht von einem Bot machen lassen. Das ist immer noch so ein bisschen awkward. Das heißt, den größten Hebel haben wir an der Analyse. Und da fangen aber leider die Probleme an, weil wir da versuchen, deterministische Antworten von einem probabilistischen System zu bekommen. Also das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsmaschine und die geben ja den Text aus, den sie für am wahrscheinlichsten halten. Und wenn wir aber konkrete Daten haben, dann wollen wir nicht wahrscheinliche Texte oder wahrscheinliche Daten, sondern wir möchten das, was da drin steht. Und das ist halt für die Dinger wirklich nicht einfach. Aber nochmal, der größte Hebel ist in der Analyse und der Berichtserstellung. Und da kann man schon viel erreichen, wenn man gut prompten kann.
Jetzt bin ich ja persönlich ein großer Fan von Interviews und auch so nach Inhaltsanalysen von Interviews etc. habe einige KI-Tools aber fairerweise vor einiger Zeit eingesetzt, um mal Interviews, die ich schon mal gemacht habe, Transkripte, die ich hatte, irgendwo reinzuwerfen, um mal zu gucken, was so KI-Modelle daraus machen. Mhm. Da war ich bisher noch nicht so begeistert von, vor allem, wenn ich das verglichen habe mit dem, was halt manuell mit mehreren ExpertInnen da rausgekommen ist. Ist das typisch, auch heute noch?
Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen rückfragen. Wie viele Interviews waren das und wie lang waren die?
25 Interviews a einer Stunde.
Okay. Also das ist definitiv zu viel, um das in einem Mal zu verarbeiten. Also auch wenn die Modelle heutzutage eine große Kontextlänge haben, sind die sehr schnell überfordert von der Datenmenge. Und dann ist es eher so, dass man dann einen bestimmten Output kriegt, aber der ist halt begrenzt dadurch, dass die Aufgabe so komplex ist. Und was bestimmt, also es gibt unfassbar viele Dinge, die schiefgehen können. Ja, also in meinen Workshops habe ich zum Beispiel ein Dokument, wo 12 Transkripte drin sind von relativ kurzen Interviews. Und die erste Frage, die total Spaß bringt, ist immer, guck dir das Dokument mal an, wie viele Interviews sind denn da drin? So. Und allein da schon hat man eine schöne Varianz von Antworten und nicht unbedingt die richtige. So, dann gibt es auch noch bestimmte Dinge, die man nicht unbedingt weiß. Zum Beispiel liest ChatGPT hochgeladene Dokumente nicht vollständig. Das muss man prompten, beziehungsweise explizit darauf hinweisen, dass es gelesen werden soll. Dann ist eben die Verarbeitungsmenge begrenzt und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, gerade bei so komplexen Sachen und Analysen sind alle komplex und immer komplex. Man muss schrittweise prompten, sehr kleinschrittig vorgehen, damit man die Dinger nicht überfordert. Und man muss auf eine bestimmte Art und Weise prompten, damit überhaupt was Vernünftiges bei rauskommt. Also diese Idee, die wir ja alle hatten, dass KI uns ganz viel Arbeit abnimmt und dass man nur so ein bisschen, so wie Sprecher da rein sagen muss, was gemacht werden soll und dann alles da rein und auf den Knopf drücken und fertig ist die Kiste, das funktioniert leider nicht.
Okay, aber wäre dann ein funktionierendes Mittel, sozusagen jedes Interview einzeln auswerten zu lassen und diese Auswertung dann am Ende in einem neuen Kontext beispielsweise zusammenfassen zu lassen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist zum Beispiel eine gute Vorgehensweise, weil die Dinger dann nicht überfordert sind. Also ich fange in meinen Workshops immer an zu erklären, wie so ein LLM technisch funktioniert. Und der entscheidende Mechanismus, der damals 2017 von Menschen aus dem Google Lab vorgestellt wurde, das war ein Paper, das heißt Attention is all you need. Diesen Mechanismus nennt man den Self-Attention-Mechanismus und der stellt Kontext her, indem er Fragen stellt. Und zwar kann man sich ganz bildhaft so vorstellen, dass jedes Wort, jedes andere Wort fragt, brauche ich dich, um mich zu verstehen? So. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich ein langes Chatfenster habe und viele Daten, die ich anhänge, dann explodiert die Menge an Fragen, die gestellt werden muss, um den Kontext zu verstehen, exponentiell. Und das überfordert die Dinger halt. So, und deswegen ist es immer total wichtig, häppchenweise vorzugehen und die von dir eben beschriebene Vorgehensweise ist super.
Wie müsste ich das denn vorbereiten? Du sagtest auch eben, es geht so ein bisschen darum, wie man eigentlich richtig promptet. Wie müsste ich dabei vorgehen, dass die Auswertungen auch alle halbwegs im gleichen Stil sind? Also kann ich mir dann, Frage ist jetzt, ne, weil ich eben keine Ahnung habe, kann ich mir KI-gestützt so ein Auswertungsprompt gut bauen? Oder muss ich da, was das Prompt-Design angeht, schon auch noch selber ein bisschen was wissen?
es ist prinzipiell beides möglich. Also Natürlich ist Wissen nötig, also beispielsweise eben sich über die Datengrundlage zu einigen. Reden wir eigentlich über dasselbe? Wird das Transkript vollständig gelesen? Das ist schon mal das Erste. Dann ist natürlich wichtig, Kontext zu geben. Also in welchem Zusammenhang steht das hier? Was ist das Projekt? Was sind Forschungsfragestellungen? Worum geht es hier eigentlich? Das ist ja so, das sind ja immer so ein bisschen die Basics, ne? Also Datengrundlage stimmt, Kontext stimmt. So. Und dann kommen tendenziell schrittweise Prompts, die eben die zu analysierende Aufgabe in kleinere Häppchen unterteilen. Also wenn ich eben eine Inhaltsanalyse oder thematische Analyse mache, ist das ja was anderes, als wenn ich unerfüllte Bedürfnisse rausziehen möchte oder wenn ich Jobs to be done erfahren möchte oder wenn ich Requirements rausziehen möchte. So, und da ist dann eben die Aufgabe, sich zu überlegen, wie muss ich das in kleinen Schritten prompten, damit ich da vernünftig vorgehen kann? Und das braucht eben schon so ein bisschen Erfahrung. Vor allen Dingen geht es eben darum, die einzelnen Schritte so klein zu machen, dass die Dinger von der Komplexität nicht überfordert sind. Das ist das eine. Und dann muss innerhalb des Prompts noch einiges passieren. Also so typischerweise, was man so kennt, ist, man braucht immer eine Rolle. Das ist tatsächlich bei Analysen Quatsch. Da braucht man keine Rollen, da braucht man Regeln. Und Rollen können sogar eher einschränken. Dann brauchst du natürlich eine grobe Idee, was soll da passieren. Du brauchst Anweisungen. Und dann kommen aber zwei Dinge, die super zentral sind. Das eine, und das mag man nicht glauben, ist eine Definition der wichtigen Begriffe, die für diesen Analyseschritt wichtig sind, weil das nochmal mehr Kontext gibt und die Dinger dann besser verstehen, worum es hier geht. Und dann kommen die kritischen Regeln. Und das versuche ich in meinen Workshops auch immer zu vermitteln. Also für mich sind LLMs Pubertiere und dem muss man ganz, 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 ganz genau sagen und immer wiederholt nochmal genau sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und gerade bei einer Datenanalyse sind eben kritische Regeln: nutze nur die Daten aus den Transkripten, füge kein externes Wissen hinzu. Wenn du zitierst, dann will ich das Zitat wortwörtlich haben und ich möchte die Nummer des Probandinnen oder der Probandin haben, um das überprüfen zu können. Und ich möchte, dass du, wenn du keine Datenlücke hast, da nicht ergänzt, sondern mir das dann sagst. Und da gibt es nur so zwei, drei andere. Und diesen Block der kritischen Regeln sollte man in jedem Prompt dieser Analyse wiederholen, weil die Dinger total vergesslich sind. Ne? Pubertiere, die können sich die Dinge nicht merken, das ist halt schnell weg. Und dann funktioniert es einigermaßen. Und die Kunst ist dann eben, also innerhalb eines Prompts diese Regeln und Definitionen und Anweisungen gut zu strukturieren und aber den gesamten Prompt-Ablauf so zu orchestrieren, dass es gut funktioniert.
Jetzt waren wir gerade sehr stark bei der Auswertung von Interviews. Dieses Thema Vorbereitung. Und jetzt rede ich nicht nur von vielleicht den Fragen, die ich da irgendwie brauche und generiere, sondern für den gesamten Prozess der Vorbereitung. Gibt es da Situationen, wo mir KI einfach Arbeit abnehmen kann, sodass ich da meinen Fokus vielleicht mehr auf die Ausführung und auch die Auswertung legen kann?
Ja, also das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass ein Mensch, der häufiger Research macht, sehr, sehr schnell in der Lage ist, einen vorhandenen Screener anzupassen an die Zielgruppe beziehungsweise einen Leitfaden zu erstellen. Also da kann man natürlich auch was prompten und ein großes Briefing-Dokument schreiben, das dann analysieren lassen, über ein Framework sich einen Leitfaden ausspucken lassen. Aber da ist der Aufwand, dann den Kontext zu geben, fast so hoch, wie dann den Leitfaden selber zu schreiben. Also ich glaube, da ist der Hebel nicht so hoch. Was wiederum interessant ist, ist natürlich sowas wie vorbereitender Desk-Research und nach Quellensuchen und sich das Thema zu erschließen. Also da ist eine KI bzw. ein LLM auch ein ziemlich guter Sparringspartner. Da kann es halt auch zu Halluzinationen kommen, ne? Wissen wir alle, Quellen werden erfunden, irgendwelche Links werden dargestellt, die dann gar nicht da sind. Also auch da gilt, wir haben es hier mit einem Pubertier zu tun und müssen sehr kritisch sein mit dem, was da von sich gegeben wird. Also da wäre ich schon so ein bisschen unsicher, ob man da super viele Effizienzen rausholen kann. Aber was eben super ist, eine Analyse hatten wir schon. Und dann, wenn ich die Analyse habe, dann kann ich eben mit Claude seit einigen Wochen auch perfekt eine Präsentation in meinem Layout bauen. Und das spart Zeit. Also ich meine, dieses PowerPoint-Gefrickel kennen wir ja alle. Und hierhin was schieben, dahin was schieben, das ist ja total nervig. Und das ist dann wirklich das, was Zeit spart.
Jetzt hast du so ein bisschen von Claude und so weiter gesprochen. Mal ganz ehrlich, was ist, ich weiß, ne, Stand jetzt, wir reden Anfang 2026, das kann sich ja gefühlt immer stündlich ändern. Was ist momentan so ein Tool, vor allem LLMs, aber eben auch gerne darüber hinaus, die du ehrlicherweise halbwegs empfehlen kannst?
Claude in Kombination mit Gemini. Also ich frage bei den Workshops immer am Anfang, naja, welches Tool nutzt ihr denn? Und da sagen sehr, sehr viele ChatGPT, das waren ja auch irgendwie die ersten und das sind die bekanntesten. Und nach dem Workshop, wo wir eben in den kleinen Gruppen dann immer die LLMs miteinander vergleichen, sagen schon sehr, sehr viele Claude. Das ist einfach, wie ich finde, im Moment das geilste Tool. Gemini kann noch super Bilder bauen, ne? Nano Banana und so. Und häufig arbeite ich auch in Kombination, dass ich dann irgendwie mit Claude und Gemini parallel ein paar Prompts mache und dann das Gemini-Ergebnis bei Claude reinhaue und sage, hey, anderes LLM hat das gesagt, was sagst du denn dazu? Das funktioniert auch super. Mit Chatty stehe ich seit, also ChatGPT, sorry, stehe ich seit August auf dem Kriegsfuß. Das war wirklich beeindruckend. Das ist ja Mitte August irgendwie rausgekommen und ich hatte in der Woche danach 3 Workshop-Tage und ChatGPT hat nur Scheiße gebaut. Es war so schlimm. Und das war ja, da hatten sie auch noch die alten Modelle versteckt und so. Das dauerte da 3 Tage, weil der Protest so groß war, dann kamen die wieder. Aber seitdem stehe ich mit ChatGPT so ein bisschen auf Kriegsfuß. Wem ich mich gerade annähere, und das ist angesichts der politischen Großwetterlage und dem, was in den USA ja gerade passiert, auch nicht ganz uninteressant, ist Mistral. Das ist ja das einzige größere Sprachmodell, was europäische Wurzeln hat. Und das ist von der argumentativen Fähigkeit her auch super gut. Das ist ein Ticken knapper und nicht ganz so lebhaft überschwänglich, wie es Claude doch manchmal ist. Aber also das Entscheidende für uns ist ja die Argumentationsstärke und das kriegt schon echt ganz gut hin. Und ansonsten, klar, es gibt irgendwie zig Analyse-Tools und es gibt Notebook-LM, wo man dann mit seinen Research-Ergebnissen einen Podcast machen kann, bla bla bla. Ich bin aber mittlerweile so weit, dass ich keinem Tool mehr traue, dessen Prompt ich nicht kontrollieren kann, weil ich da schon so viel Blödsinn erlebt habe, also auch bei Tools, die man da draußen kaufen kann. Also da lohnt sich das nicht. Also da zahle ich lieber meine 20 Euro für Claude im Monat, um dann damit gut arbeiten zu können.
Jetzt hattest du ja auch gerade schon das mit den USA angesprochen und so weiter und es gibt darüber hinaus ja noch einige andere Risiken, die so rund um das Thema gerne auftauchen. Datenschutz ist sicherlich nur eins von vielen. Was sind klassische Herausforderungen oder auch Probleme, die du siehst, wenn man KI im User Research einsetzt?
Ja, also Halluzinationen können auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen auftreten. Das fängt tatsächlich mit der Wahl der Sprache oder der Wörter an. Also wenn man auf eine unkonventionelle Art schreibt, dann entspricht das halt nicht dem, womit die Dinger in der Regel trainiert worden sind. Und da kann es zu ersten Missverständnissen kommen und Wörter können missverstanden werden. Wenn wir dann die technologische Kette weitergehen, dann ist das Nächste, was passieren kann, dass innerhalb des Self-Attention-Mechanismus, der diese ganzen Fragen stellt, Fragen falsch beantwortet werden können. Also ein ganz konkretes Beispiel, wenn irgendwo ein Personalpronomen drinsteht, also sie hat das und das getan, dann muss ja aus dem Kontext erkannt werden, worauf sich dieses sie bezieht. Das mag jetzt in unserem Prompt irgendwie einigermaßen eindeutig und noch handelbar sein, wenn sowas aber in einem Transkript steht und dann das falsch beantwortet wird, dann hat man es bei sie vielleicht mit ganz jemandem anderen zu tun, als der gemeint war. Und plötzlich haben wir eine Halluzination. Das Schlimmste ist aber, und das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen klar, ist der sogenannte autoregressive Decoder. Das ist der, der nachher die Antwort erzeugt. Und also nachdem der Kontext hergestellt wurde über den Self-Attention-Mechanismus. Und der funktioniert so, dass der sein Wissen, was da antrainiert wurde, nimmt, aber auch das, was im Chat steht. Und wenn im Chat Müll steht, kann der das trotzdem für bare Münze nehmen und reproduziert dann diesen Müll. Also da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, wie man ein LLM dazu bringen kann, plötzlich Dinge zu behaupten, die gar nicht wahr sind, nur weil man das selber vorher behauptet hat. So, und das heißt, sobald man Müll in Tütelchen im Chat hat oder irgendwas unklar ist, wird das reproduziert. Und ich kann jedem sehr empfehlen, mal eine Website zu besuchen, die heißt halluhart.com. Also Hallu von Halluzination und dann Hart von Hart mit D.com. Da haben sich Menschen aus Amerika und Deutschland, WissenschaftlerInnen, zusammengesetzt und überlegt, ja, irgendwie die gängigen Halluzinationstests, die sind saturiert, da passiert nichts mehr. Demnach halluzinieren die nicht mehr. Aber die gängigen Tests waren so, dass man irgendwie einen Prompt gegeben hat, die Antwort dann wurde gemessen auf Halluzinationen. Und was die jetzt aber gemacht haben, ist dreifach Prompten und Antworten. Und dadurch können eben erst diese sogenannten Compounding Errors, also dass quasi falscher Kontext mit in die nächste Antwort einfließt, auftauchen. Und im Moment das beste Modell, was am wenigsten halluziniert, ist ChatGPT 4.5, Entschuldigung, Claude 4.5 mit Web Search. Und die Halluzinationsrate liegt bei 30%. So, na holla die Waldfee. Viel Spaß.
Nicht gerade wenig.
Nee. Und das ist halt genau das, was vielen Menschen nicht klar ist. Also das liegt meiner Meinung nach an zwei Dingen. Also zum einen sind wir es gewohnt von früher, dass man einem Computer eine Aufgabe gibt und dann kommt was raus und das stimmt. Ja, und das stimmt halt bei Excel, das stimmt bei einem digitalen Taschenrechner oder das stimmt halt bei einem Programm, was für eine spezielle Aufgabe programmiert wurde. Wir haben es hier aber nicht mit einem formell programmierten Programm zu tun, sondern mit einer Wahrscheinlichkeitsmaschine. Das ist eben was ganz anderes als ein deterministischer Taschenrechner oder als ein deterministisch programmiertes Programm. So, das ist das eine. Und das zweite ist, das, was die Dinger können, ist formulieren. Das heißt, man kann noch so blöde Fragen stellen, man kann noch so falsche Daten haben und reingeben, man kann noch so viel Müll im Chat stehen haben, das, was da rauskommt, klingt immer super. Das ist sprachlich brillant. Also wie gesagt, formulieren können die Dinger. Und das ist halt so verführerisch. Und diese beiden Missverständnisse, man denkt, das ist ein normaler Computer und boah, ist das sprachlich cool, führt halt dazu, dass man irgendwie alles glaubt und dann übersieht, dass die Dinger massiv halluzinieren.
Das stelle ich mir jetzt auch unter sowas wie Compliance, Governance, Datenschutz und so weiter, also auch rechtlich natürlich durchaus schwierig vor. Siehst du da noch weitere Herausforderungen, wenn es speziell um Datenschutz, aber auch um die anderen Sachen und so weiter geht?
Also das haben wir auch gerade von einem Anwalt mal checken lassen. Unter bestimmten Tarifen sind selbst einige amerikanische Modelle DSGVO-konform, weil es ja dann eine AVV gibt und einen Datenverarbeitungsvertrag etc. Und das ist sozusagen legal, prinzipiell schon okay. Viele Firmen haben ja mittlerweile auch Sandboxes, wo sie ihr eigenes LLM-System oder per API angebunden laufen lassen, was dann ja auch rechtlich okay ist. Also da sehe ich mittlerweile nicht mehr so die großen Probleme. Natürlich gibt es ein paar Tools da draußen, die nicht DSGVO-konform sind, aber das kriegt man ja in der Regel relativ schnell mit. Also für mich ist tatsächlich das größte Problem die Art und Weise, wie da rum halluziniert wird. Das ist einfach das größte Problem.
Das ist natürlich gerade dann, wenn man als Produktmensch gerne eine gut informierte Entscheidung treffen will, natürlich herausfordernd. Aber wenn ich das jetzt alles höre, was du sagst, ist mein erster Eindruck, naja, richtig gut helfen kannst du ja eigentlich nur bei der Erstellung des Reports am Ende. Oder nämlich ist das zu einfach zusammengefasst?
Naja, also wenn man wirklich darüber nachdenkt, wo Effizienzhebel entstehen können, dann ist die zeitliche Einsparung halt bei der Analyse und beim Reporting. Und selbst da kommt es ja darauf an, wie man vorgeht. Also wenn man Transkripte direkt analysiert, dann ist da halt die Gefahr von Halluzinationen größer. Dann geht es aber mittlerweile super schnell daraus, Charts zu bauen. Wenn man aber zum Beispiel von eigenen Beobachtungen ausgeht, dann die ja per se stimmen sollten, dann kommt man da ja auch, also dann kann man dann Halluzinationen direkt vermeiden. Und ich möchte jetzt, also das ist der größte Hebel. Man kann sicherlich auch mit guten Vorlagen und so ein paar Helferlines zum Beispiel so einen Leitfadenchecker bauen und gucken, ob der stimmt, ob die Fragen gut formuliert sind etc. etc. nach bestimmten Kriterien. Da gibt es auch Dinge, die man da tun kann. Das ist aber da muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, damit das gut funktioniert. Aber wenn man es häufig macht, lohnt sich das natürlich. Aber der Effizienzhebel da vorne ist nicht so groß. Sicherlich ein bisschen, aber der Riesenhebel ist halt hinten bei der Analyse und beim Reporting. Also wenn ich das noch weiter sagen darf, der allergrößte Hebel wäre ja, wenn man Bots die Interviews machen ließe, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Genau, also das ist schon groß.
Ja, wobei ich da natürlich ein bisschen skeptisch bin, weil ich finde, vieles, also LLMs kann ich zum Beispiel auch dafür nutzen, um mir User Stories besser schreiben zu lassen. Aber es geht ja nicht darum, bessere User Stories geschrieben zu haben, sondern die sind am Ende eine Einladung zur Konversation, dass wir im Produktteam ein gemeinsames mentales Modell darüber bilden, was wollen wir eigentlich bauen, beziehungsweise was wollen wir eigentlich erreichen. Und ja, deswegen irgendeine Art Dokumentation generieren. Jetzt, natürlich, jetzt könnte ich die Bots mir irgendwelche Interviews führen lassen. Und ich denke jetzt zum Beispiel an, du hattest eben Notebook LM genannt, was ich echt überraschend gut finde, wie man zumindest schnell oberflächlich Sachen zusammenfassen kann. Ne? Wie du hast gesagt, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Aber zumindest, ich mache mir schnell mal einen Podcast für auf dem Weg zur Arbeit, um mir nochmal irgendwie ein Thema ranzuschaffen oder Sachen quasi in meinen Arbeitsspeicher wieder reinzuholen und dann nochmal drüber nachzudenken. Das ist alles ganz fein. Glaube aber, dass man da natürlich an einigen Stellen einfach trotzdem ein bisschen vorsichtig sein muss.
Ja, und ich meine, wer das mal erlebt hat, sich von so einem Bot interviewen zu lassen, wird auch sehr schnell feststellen, dass das eine bisschen awkward Situation ist und dass man, wenn man das so ein WhatsApp-Interface ist und da was reintippert, dann auch tendenziell immer kürzer wird mit dem, was man schreibt und dass das natürlich, da entsteht natürlich kein Interviewfluss und keine Connection, wie es beim guten Interview der Fall ist. Ne? Also ein gutes Interview ist ja dann nachher eins, wo der Interviewte gar nicht merkt, dass er interviewt wird und es einfach ein Gespräch ist, was so vor sich hinfließt. Und das kriegen die Dinger natürlich nicht hin. Nichtsdestotrotz gibt es da gerade super viele Firmen, die auch sehr gut gefundet sind und zumindest das versuchen, weil da sich natürlich auch wieder ein großer Effizienzgewinn verspricht. Ne?
Wobei ich glaube, das ist immer so ein bisschen ja, es ist so eine leichte Hybris quasi, weil eigentlich glaube ich, dass ich bin ein großer Fan davon, wenn Mitglieder aus dem Team mindestens mal an solchen Gesprächen beobachten, teilnehmen. Also auch, wenn man Softwareentwickler ist, dann auch gerne als Softwareentwickler. Wenn man Tester ist, gerne als Tester. Wenn man Designer oder Designerin ist, auch gerne als solche Person. Eigentlich egal, wenn du in dem Produktteam Mitglied bist und wenn du mit Gestaltungsentscheidungen triffst, egal auf welcher Ebene, halte ich es für sinnvoll zu hören, welche Probleme die Menschen eigentlich haben, die du versuchst, mit deinem Produkt zu lösen.
Ja, genau. Aber das, also das, ja, genau, ist richtig. Und gleichzeitig laufen ja ganz viele ManagerInnen und Manager rum und sind völlig elektrisiert und sagen, wir müssen 20% Effizienzhebel mit KI machen und überleg mal, wie kann man das tun? Und dann passieren halt merkwürdige Dinge in einer Firma, wenn das so ein Fortschrittsglaube ist und sich die Leute nicht wirklich damit auskennen, was das bedeutet.
Hm? Ja, und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, da werde ich langsam zum Hype-Kritiker. Ich bin eigentlich, im Laufe dieser Folge merke ich bin gar kein KI-Kritiker, ich bin Hype-Kritiker. Würde aber trotzdem jetzt versuchen, positiv in eine Zukunft schauen zu wollen. Und jetzt beschäftigst du dich mit dem Thema ja auch schon etwas länger, auch sehr intensiv. Was ist so deine Zukunftsprognose? Wo hast du das Gefühl, alleine aus den Entwicklungen der letzten Stunden, Wochen, Monate, Jahre. Wo sind Entwicklungsströmungen, die du so wahrnimmst, wo du das Gefühl hast, das könnte uns im Bereich KI-gestütztem UX-Research in Bälde quasi als wirkliche Hilfe noch dazukommen?
Hm. Boah, also was interessant ist und was, glaube ich, immer besser wird, sind so zusammenhängende Chats. Also Claude nennt das beispielsweise Projekte, wo man ja Kontextdokumente beigeben kann, einen System Prompt, man kann Skills hinterlegen und Skills werden ja zum Beispiel auch so vorgefertigte Analyse-Prompts. Und das könnte das Ganze noch so ein bisschen besser strukturieren und vielleicht auch automatisieren. Das Beispiel mit den Charts hatten wir ja schon, das finde ich wirklich unfassbar genial und das hat sich halt, wie gesagt, erst in den letzten Wochen so richtig ergeben. Da passiert dann mal was, wo ich wirklich dachte, ey, Hut ab Anthropic, das habt ihr wirklich gut gemacht. Ich bin nachhaltig skeptisch bei allem, was so agentisches Vorgehen angeht. Also an Assistenten, die Jobs abnehmen und dann auch so schrittweise prompten können, total cool. Aber wenn ich einen richtigen Agenten habe, heißt das ja, dass ich ganze Prozesse abgebe an eine KI. Und wenn ich das in der Analyse mache und dann quasi auf den Knopf drücke und hinten purzelt die Analyse raus, dann mögen die Prompts da drin noch so gut sein, es werden Halluzinationen drin sein, ich kann es dann nicht mehr nachvollziehen, wo diese entstanden sind. Deswegen glaube ich, dass wir, was so die Analyse angeht, immer noch Human in the Loop brauchen. Was interessant ist, und da geht die Diskussion gerade so ein bisschen hin, also es gibt zunehmend Menschen, die sagen, dass die großen Anbieter, also Google, Anthropic und OpenAI, so ein Ticken auf dem falschen Weg sind, wenn sie so ein Schweizer Messer bauen wollen, das man für alles verwenden kann. Weil das ist natürlich irgendwie die Logik, Internet crawlen, Sprache lernen, Zusammenhänge lernen und dann können die alles. So. Und es gibt aber zunehmend Stimmen, die sagen, das ist gar nicht so schlau, Maschinen zu bauen, die alles können. Es wäre viel besser, spezielle Maschinen zu bauen, die aber eben ja, so ein bisschen wie eine Wissensdatenbank etwas haben, wo, was wirklich die Wahrheit ist und die sich darauf beziehen können. Und bei derzeit gibt es eben bei LLMs, die rein probabilistisch vorgehen, diese Wahrheit nicht. Und das ist dann ein Problem. Also selbst ein RAG kann diese Wahrheit nicht abbilden. Das müsste halt technisch anders abgebildet werden. Und das könnte ganz interessant sein. Also wenn wir dann eine Maschine haben, die auf UX spezialisiert ist, dann wird es interessant.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da so passiert. Ich bin vor allem auch gespannt, um noch einen Punkt aufzugreifen, wegen eben Thema Datenschutz, aber auch so was Modifikationsmöglichkeiten angeht, finde ich es natürlich auch spannend zu schauen, was kann man auch in Zukunft vielleicht auf eigenen Servern oder auf lokalen Maschinen betreiben. Im Bereich der Bilderzeugung kenne ich das mit Stable Diffusion beispielsweise, dass das relativ, wenn man sich einliest, relativ schnell kommt man dann zu den ersten sehr, sehr guten Ergebnissen. Ist ehrlicherweise auch nicht langsamer, als wenn ich das jetzt über irgendeine der Online-Tools mir ein Bild generieren lasse. Ich schaue mir dann auch mal an, was so SLMs, also Small Language Models, vielleicht auch schon können. Gerade wenn man eh so kleine Schritte machen muss, weil vielleicht eben der Kontext nicht so groß sein kann und auch bei den Web-Services, die man so nutzt, momentan irgendwie da gut sind. Da wir jetzt schon so am Ende der heutigen Podcast-Folge sind, was wäre vielleicht noch so ein Tipp, den du Product-Ownern, Product-Ownerinnen und so weiter mitgeben wollen würdest, wenn es um das Thema KI-gestützten UX-Research geht?
Ja, also ganz konkret besucht meinen Workshop, weil es im Prinzip darum geht zu sehen, okay, warum funktioniert es überhaupt, warum funktioniert es so schlecht und dann arbeiten wir den Rest des Workshops daran, das doch zum Funktionieren zu kriegen. Und ich glaube, also diese Idee der Pubertierhaltung, also wir reden da eben nicht, wie Sam Altman es im August gesagt hat, mit einem PhD, der irgendwie fürchterlich schlau ist, sondern wir reden mit einem Pubertier und das muss kontrolliert werden. Und das ist das Allerwichtigste, um mit den Dingern vernünftig und anders zu prompten. Also erstmal mit einem super kritischen Auge drauf gehen und zwar immer. Dann funktioniert es einfach besser.
Sehr schön. Dann haben wir heute einiges gelernt zum Thema KI-gestützten UX-Research, vor allem auch, was der aktuelle Stand ist, worauf wir vielleicht achten müssen und so weiter. Wenn ihr merkt, ihr habt da noch Nachholbedarf und Unterstützungsbedarf, ihr habt schon gehört, Tara bietet auch Workshops an. Also deswegen, wir werden euch Taras LinkedIn-Profil natürlich in den Shownotes verlinken. Meldet euch gerne. Und wenn ihr selbst Erfahrung gemacht habt rund um den Einsatz von KI beim UX-Research, dann gerne auch einen Kommentar, entweder auf LinkedIn oder auch gerne auf dem Blogpost zu dieser Folge. Tara, danke, dass du heute Zeit für uns hattest.
Sehr gerne, hat Spaß gebracht.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.